Herr Lienen, was ist denn für Sie guter, schöner Fußball?
Ein guter, schöner Fußball ist für mich, hat mit verschiedenen Dingen zu tun. Also für mich ist erstmal, ich bin ein großer Gerechtigkeitsfanatiker, kann man schon fast sagen. Das heißt, wenn jemand sich versucht, sich einen Vorteil auf unfaire Art und Weise zu verschaffen, was ja im Leben, das passiert schon mal. Solche Leute sind mir schon mal über den Weg gelaufen. Und im Fußball auch. Und das ist dann zum Beispiel, wenn man böse Fouls spielt oder wenn man Foulspiel faked und Foulspiele, Freistöße oder Elfmeter für sich bekommen möchte. Also das ist schon mal das Erste. Ich möchte Fußball sehen, der ehrlich ist. Wo die Spieler und die Trainer ehrlich zum Spiel sind. Weil das Leben und das Spiel ist auch ehrlich zu uns Menschen. Wenn ich mich unehrlich verhalte, dann kriege ich die Quittung dafür. Das möchte ich nicht und ich habe auch keinen Spaß daran, so etwas zu sehen und kann es auch nicht respektieren, wenn jemand auf unkorrekte Art und Weise versucht, zum Erfolg zu kommen. Das ist schon mal das Erste. Wenn ich ein Spiel sehe, wo ehrlicher Fußball gespielt wird, dann freue ich mich schon mal. Da geht's schon mal los.
Was denken Sie denn, wenn eine Mannschaft sagt, wir mauern hinten, machen alles dicht und kommen gut über die Runden hoffentlich?
Ja, das ist nicht so mit einem Satz zu beantworten, aber ich war ja noch gar nicht fertig. Das ist jetzt die nächste Frage, ich habe sie jetzt abgespeichert. Das nächste ist, dass ich sehen möchte, dass sie schönen Fußball spielen, also dass sie den Ball laufen lassen, dass sie versuchen, sich zu bemühen, ein Tor zu erzielen, gemeinsam zu verteidigen und das Ganze kollektiv, weil das ist für mich das Geheimnis von Fußball. Einzelaktionen von schönen, von wunderbaren Einzelkönnern wie Stürmern, Mittelfeldspielern, Torhütern, aber eben auch dieses Zusammenarbeiten, was den Fußball so unberechenbar macht, dass jede noch so kleine Mannschaft auch in der Lage ist, an einem bestimmten Tag eigentlich überlegene Mannschaften zu besiegen, wenn sie gut zusammenarbeiten und wenn sie es gut machen. Und dann bin ich auch Fan von dieser Mannschaft. Ich bin nicht Fan von irgendeiner Mannschaft, sondern ich bin Fan von einem Fußball. Ja. Und das ist mir eigentlich egal, wer den jetzt gerade spielt.
Darf ich noch eine Frage stellen oder haben Sie die andere noch gespeichert?
Ich habe sie noch hinten im...
Gut. Bayern München ist wieder deutscher Meister. Ja, wir wissen das schon. Wie finden Sie das? Dass die so vorzeitig, man weiß schon wieder Bayern München.
Ja, es gibt eben so Dinge im Leben, wenn Sie aus einer Flasche Wasser reingeben, dann ist das Glas halt voll. Und wenn die Bundesliga angepfiffen wird und Bayern München tritt an, dann sind die halt oben mit dabei, weil sie sich eben seit Jahrzehnten gut aufgestellt haben. Es ist sicherlich auch nicht zum Nachteil, das versuche ich auch interessierten Kreisen seit Jahrzehnten näher zu bringen, dass es eigentlich Sinn macht, in einem Bereich auch Spezialisten des Bereichs zu beschäftigen. Also zu sagen, Leute, die selbst mal Fußball gespielt haben, das macht schon Sinn. Ja. Wie ein Uli Hoeneß, Beckenbauer, der lange Jahre da war und Rummenigge, Weltklasse-Fußballer und viele Ex-Spieler, die auch alle, das macht schon Sinn, solche Leute mit in den Club zu holen. Man braucht auch Wirtschaftsspezialisten, aber viele Clubs kapieren das nicht. Das ist, und die haben sich halt nach oben gepusht und haben es gut gemacht über die Jahre.
Aber muss man nicht sagen, dass Bayern München so wie ein Spieler auftaucht, der wunderbar spielt, dann sagt der Verein, den kaufen wir. Ist das richtig?
Ja. Im Grunde genommen ist das das Gesetz des Lebens. Die Großen fressen die Kleinen. Und das, was Bayern München auf dem Niveau macht, das macht Borussia Mönchengladbach dann mit den Zweitliga-Clubs und das macht der Zweitliga-Club mit dem Amateur-Club und so weiter und so fort. Das ist eben so. Oder sie werden aus anderen Ländern hergeholt. Das, was das System hergibt, das passiert halt. Jetzt kann man sich darüber streiten, möchte man das so beibehalten und wie kann man es ändern, dass sie ein bisschen mehr Konkurrenz haben.
Sie haben mal vom Kapitalismus gesprochen, der im Fußball auch angekommen sein soll. Wie meinen Sie das?
Sein soll, okay. Ich glaube, wir sind mittendrin. Ich weiß nicht, ich habe so viel Blödsinn erzählt in meiner ganzen Karriere. Ich weiß nicht, auf welches Zitat Sie sich beziehen, aber letztens, so in den letzten Monaten, habe ich öfters mal vom Raubtierkapitalismus gesprochen und habe mich dann anschließend aber auch entschuldigt dafür. Ich habe damit gemeint, dass unser Kapitalismus aggressiver geworden ist. Wir haben, das ist der Vorteil des Alters. Ich glaube, viele wissen, wovon ich spreche. Viele Junge können das nicht nachvollziehen, dass wir einen größeren eine größere Zeitspanne überblicken, Dinge erlebt haben, die andere nur nachlesen können. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, wie das war in den 60er, 70er, 80er Jahren, als dem westlichen Kapitalismus, wie es so schön hieß, der Kommunismus des Ostens gegenüberstand. Was für mich kein Kommunismus war, brauchen wir jetzt eine andere Diskussion, auch kein Sozialismus, aber ist egal. Das kriegen wir Menschen ja immer gut hin, gute Ideen kaputt zu machen. Aber es gab ein Korrektiv. Mhm. Es gab ein Korrektiv für unseren Kapitalismus. Die haben sich immer in die Hose gemacht. Auch wenn ich als Spieler früher was gesagt habe, was eben ja gesagt wurde, dann sind direkt im Süden Deutschlands die Leute einer bestimmten Partei ausgeflippt, weil sie ja gedacht haben, der soll Fußball spielen und die Klappe halten. Aber ich will nur damit sagen, dass damals gab es ein Korrektiv zu unserem Kapitalismus, was dazu geführt hat, dass jeder vorsichtig war. Mhm. Wir müssen aufpassen. So, seitdem die Mauer gefallen ist, haben wir jetzt einen ungebremsten und ungezügelten Kapitalismus, und zwar überall auf der Welt. Das habe ich als Raubtierkapitalismus bezeichnet und habe mich gleichzeitig entschuldigt, als ich ein bisschen näher darüber nachgedacht habe, weil Raubtiere sind nicht so. Ich habe das... Ich habe das Bild dann genommen, also ich habe noch keine Raubtiere gesehen, die, sagen wir mal, 800 Zebras erlegen, auf Halde legen, künstlich verknappen und dann wieder mit höherem Preis auf den Markt schmeißen. Das habe ich noch nicht. Also insofern passt das Bild nicht ganz, aber man weiß, glaube ich, was ich meine.
Gibt es denn diesen Raubtierkapitalismus auch im Fußball?
Ja, ich meine, du lebst und arbeitest in der Welt, in der du bist, und der Fußball kann sich dem ja nicht verschließen. Und wir haben viele Phänomene, die sich gewandelt haben im Laufe der Jahrzehnte, aber wir haben im Moment das Phänomen, dass immer mehr Investoren in den Fußball hineindrängen mit Unmengen von Geld, die eigentlich kein Mensch kennt. Mhm. Das Motiv, es gibt hehre Motive. Wenn ich jetzt einen Hopp sehe, der ist steinreich geworden, aber der hat über Jahrzehnte jetzt diesen Club nach oben gepusht und macht unglaublich viele soziale Projekte. Auch Martin Kind, Hannover, mit dem ich selbst gearbeitet habe, ist ein absolut honoriger Mann. Ja. Auch wenn er vielleicht nicht finanziell in dem Maße Hannover unterstützt hat, wie das jetzt Hopp gemacht hat, ist es aber jemand, der völlig unverdächtig ist, jetzt irgendwelche Ziele damit zu verfolgen, die obsolet sind.
Aber ist das denn für den Fußball gut, wenn Superreiche sich einen Club kaufen, warum auch immer, aus Prestige oder was immer sie damit wollen, oder Vermögende mit Geldspritzen, zum Beispiel den HSV, am Leben halten? Ist das gut?
Ja, nein. Reicht das oder soll ich es näher ausführen?
Nee, das reicht. Die Frage ist, was machen Sie mit Ihrem Verein? Wie sorgen Sie dafür, dass Sie davon unberührt bleiben?
Also erstmal ist es so, die Diskussion, ich bin ja nun täglich mit Journalisten und mit Auftritten beschäftigt und mit Interviews, und dann kommen auch mal die politisch ganz Korrekten, die sagen, aber ihr verdient doch auch Geld mit Merchandising und mit Marketing und ich weiß nicht was alles. Also ich kann damit nichts anfangen. Das heißt, wir sind ein Teil der Veranstaltung, wir versuchen, einen anderen Fußball möglich zu machen, aber wir müssen auch Dinge verkaufen, und wenn wir das nicht möchten, dann habe ich gesagt, ja, dann sind wir halt wie Altona 93 oder wie Bergedorf 85, habe ich auch früher mal gegen gespielt. vielleicht mit tollen Ideen, es nimmt nur keiner wahr, und wir spielen auch sportlich keine Rolle. Also man muss da Kompromisse eingehen, aber wie gesagt, man kann das nicht pauschalieren. Pauschalisieren besser. Mhm. Denn es gibt Leute, wie ich sie eben gesagt habe, die in einen Verein eintreten wollen, helfen wollen, mit hehren Zielen. Als Verein muss ich mir nur darüber im Klaren sein, wie weit ich mich in Abhängigkeit von jemandem begebe.
Herr Lien, was mich wundert, ist, dass Sie nichts zum Mitschreiben dabei haben.
Ja, bei den Dingen, die ich selber sage, halte ich das für unnötig. Mhm. Weil,
und was ich Sie frage, wollen Sie auch nicht aufschreiben?
Ja, das wäre ja langweilig für die Leute.
Weil Sie hatten ja mal den Ruf, Sie sind Zettel-Ewald. Warum brauchen Sie immer Zettel?
Ich erkläre es Ihnen gerne.
Ja, das mit den Zetteln.
Genau. Es muss kein Zettel sein. Das ist schon mal vorweg. Es kann auch ein Buch sein, es kann auch ein Blatt sein, es kann irgendwas sein. Ich habe Schüler schon damit angefangen, ohne dass mir das jemand erzählt hätte. In der Schule ist es so gewesen, Und der Lehrer uns was erzählt hat, hatte ich einen Ringblock dabei und habe jedes Wort mitgeschrieben, was der erzählt hat. Das hat mir keiner irgendwie erzählt. Ich habe es aber gemacht. So, und im Laufe der Jahre habe ich dann begriffen, dann bin ich nach Hause gegangen, habe mir das nochmal durchgelesen und habe das, was ich da aufgeschrieben habe, ins Reine geschrieben. Ja. Also in, wie man so schön sagt, ins Heft eingetragen und habe mir mein eigenes kleines Lehrbuch geschrieben mit dem Effekt, dass ich anschließend wusste, was wir da besprochen hatten und mir das auch merken konnte. Und im Laufe der Jahre ist mir dann klar geworden, warum. Weil wenn Sie können mir jetzt, ich treffe jemanden, der sagt mir seinen Namen, 5 Sekunden später habe ich den vergessen.
Wie wenn ist man dann?
Frage ich noch 3-mal nach, dann habe ich es wieder vergessen.
Aber, Sie haben
aber wenn ich ihn aufschreibe, wenn ich ihn aufschreibe,
dann haben Sie ihn.
Dann habe ich ihn, weil ich ihn sehe und ich funktioniere visuell, das habe ich dann begriffen im Laufe der Zeit. Das heißt, wenn ich an Dinge, die ich schreibe ich mir nur deswegen auf, weil ich sie anschließend sehe, das habe ich aber lange nicht gewusst, weil ich sie sehe und anschließend in der Erinnerung als Bild abrufe. Und wenn ich nur etwas höre, das geht hier rein und da raus, da ist keine Festplatte dazwischen, wo das abgespeichert. Und deswegen schreibe ich alles auf und Sie können mich mit Fug und Recht meinetwegen bis zum Ende meiner Tage als Zettel Ewald bezeichnen. Nein,
ich finde das sehr liebevoll.
Das ist mir scheißegal. Ja,
wie haben Sie das denn als Trainer gemacht mit dem Aufschreiben und Aufmalen? Haben Sie immer alle Positionen aufgemalt? Wenn Sie sich die Namen nicht merken können, Sie haben 11 Leute auf dem Platz.
Also es ist ein großer Irrtum, dass die Journalisten immer geglaubt haben, ich würde während des Spiels dauernd schreiben. Ich habe vor dem Spiel in einem Block, früher waren es 3 Zettel, Aufstellung von uns vom Gegner, Standardsituation von uns und vom Gegner, Torschancen von uns und vom Gegner und Auffälligkeit nach Halbzeit. So. Und das habe ich jetzt in einem Block und dann habe ich das vorher eingetragen und dann laufe ich mit dem Block auf den Platz. Und was ich dann, da ist natürlich dann die korrekte Aufstellung drin, wie spielt der Gegner, die Spieler, die sie noch auf der Bank haben, dann muss ich nicht mehr reingucken, ich weiß es dann, wen sie auf der Bank haben, das habe ich mir ja gemerkt. Und dann schreibe ich mir nur die Minute und die großen Torschancen auf und wenn mir Dinge auffallen, die ich in der Halbzeit coachen kann, die man nicht by the way, also während des Spiels coachen kann, schreibe ich mir das kurz auf. So, und dann und auch nach dem Spiel ist man dann besser präpariert, weil du mit einem Blick siehst, Moment mal, wir hatten aber 8 große Torschancen, die aber nur 2, wir haben sie nicht gemacht oder wir haben sie gemacht, keine Ahnung. Also man kann dadurch besser coachen und ich habe gar nicht so viel geschrieben, aber es war halt hilfreich zum Coachen und sich Dinge zu merken, die so während des Spiels passiert sind.
Stichwort Coachen, erste Halbzeit ist vorbei, Sie gehen in die Kabine, die erste Halbzeit war furchtbar, die Mannschaft hat schlecht gespielt. Was machen Sie in der Kabine?
Sie haben diese abenteuerliche Vorstellung, dass man das unabhängig von der jeweiligen Mannschaft, von der jeweiligen Tabellensituation, von dem jeweiligen Verein und auch von meinem Lebensalter immer gleich beantworten könnte. Ich müsste jetzt 3 Stunden, müssen Sie mir jetzt geben, dann könnte ich das in den verschiedenen Stationen meiner Karriere.
Nee, ich wollte mal wissen, ob Sie ausrasten können.
Das möchten Sie nicht erleben. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber man muss aufpassen, dass man sich da nicht verbraucht. Wenn ich so Spielkommentare höre, kursiert dieses Vorteil immer noch, dass Menschen glauben, wieso spielen die denn jetzt nicht gut? Und man muss ihnen ja nur sagen, sie machen sollen. Und wenn es dann in der zweiten Halbzeit besser geht, dann hat der Trainer sie halt mal richtig angebrüllt.
Wie gefaltet sozusagen.
Ja, genau so.
Also, aber das läuft nicht, oder?
Wenn es so einfach wäre, dann würde ich sie vorm Spiel immer anbrüllen. Und dann wird es ja auch immer funktionieren. Da würde auch keiner mehr verlieren, weil ja alle das Richtige machen.
Aber was ist denn das Zaubermittel, Leute zu motivieren? Das sind ja alles junge Kerle. Und Sie sind reifer.
Ich bin viel unterwegs im Moment in meiner neuen Funktion, auch bei unseren Sponsoren, aber auch bei externen Firmen und halte Vorträge vor Führungskräften bezüglich Motivation, Teambuilding, Führungsverhalten, wie ich denke, dass man sich mit Mitarbeitern gegenüber verhalten soll und wie ich als Führungskraft eben das Beste im Menschen und in meinen Mitarbeitern wecken kann. Und dieses Thema Motivation ist für mich ein ganz wichtiges Thema dabei.
Ist das aus der Erfahrung jetzt entwickelt worden oder hatten Sie das auch schon als Trainer, als Sie sich noch nicht als Coach gefühlt haben?
Ich habe mich seit mehr als 20 Jahren beschäftige ich mich damit. Seit ich Trainer bin, beschäftige ich mich mit Führungsverhalten, mit viel Literatur. Ich habe selbst mit Supervisoren und Mentoren zusammengearbeitet, die mir geholfen haben, mich selbst besser zu erkennen und Dinge koordinieren zu können. Aber eben auch mit sehr, sehr viel Literatur und auch mit vielen Gesprächen. Auch mit meiner Frau, die auch einschlägig aus solchen Bereichen kommt.
Wollte ich gerade fragen, sie ist ja Mentaltrainerin, Ihre Frau.
Nein.
Was ist sie dann?
Sie würde Pickel kriegen, wenn sie ihr das sagen würden.
Oh Gott.
Gerade dieser Begriff Mentaltrainer, das ist schon, da kriege ich auch Pickel. Weil auch dieses Coachen ist auch sowas.
Jeder kann coachen.
Ja, wir sind alle Coaches und wir coachen.
Na, ich habe das gelesen, Mentaltrainerin.
Nein, meine Frau ist Therapeutin, Traumatherapeutin. Wenn Sie Flugangst haben, können Sie gerne zu ihr gehen. Anschließend wird Ihre Frau sagen, besser, du hast die Flugangst wieder, weil danach wollen Sie nur noch fliegen.
Aber irgendwo ist ja da eine Brücke zwischen Ihnen beiden. Ne? Können Sie Ihre Frau mal um Rat fragen?
Permanent. Und sie erteilt mir auch ungefragt Ratschläge. Permanent. Wo ich immer sehr dankbar bin.
Nochmal zurück. Das Mentaltraining oder wo Sie sagen, dieses Coachen. Sie haben eine Mannschaft zu trainieren. Und das sind ja alles junge Männer. Ja. Sind Sie neben dem Trainer auch Erzieher?
Ja. Also ich glaube, dass jeder Trainer auch Lehrer und Pädagoge ist und sein muss. Das vergessen viele. Aber für mich gehört das untrennbar dazu. Für mich ich liebe diesen Beruf, weil ich gerne Pädagoge bin. Und für mich ist auch der Lehrerberuf, obwohl er nicht gut ausgebildet wird in unserem Land, gehört für mich zu den wichtigsten und wertvollsten Berufen. Leider werden unsere Lehrer im Moment komplett alleingelassen mit gesellschaftlichen Entwicklungen, wo sie nichts für können und wo sie komplett überfordert sind und sie werden überhaupt gar nicht dazu ausgebildet. Das ist ein permanenter Streitpunkt, den ich mit Politikern habe, für mich nicht nachzuvollziehen, wie nachlässig wir unsere Lehrer ausbilden, die nur gut in ihrem Fach sein müssen und anschließend stehen sie plötzlich vor Kindern, wo sie Empathie brauchen, wo sie Menschen führen sollen können und wo sie Werte vermitteln sollen. Da sind sie gar nicht darauf vorbereitet, nicht so ausgebildet und es werden auch die falschen Leute oft Lehrer.
Zurück vom Klassenzimmer mal wieder auf das Fußballfeld oder in die Kabine. Sie haben gesagt, Sie sind als Trainer auch Erzieher. Wenn Sie so junge Männer vor sich haben und Sie kommen mit einem gar nicht klar, weil das, ich sage mal ein altes Wort, ein Rabauke ist, ja, was machen Sie dann?
Den sauge ich dermaßen an, dass er sich erst mal 3 Tage davon nicht erholt.
Wie muss man sich das vorstellen?
Das kommt darauf an, was er gemacht hat. Also es gibt Dinge, wenn er sie in der Öffentlichkeit tut, für jeden sichtbar, auf dem Fußballplatz, in der Kabine, dann wähle ich auch das Forum vor der gesamten Mannschaft, damit, weil das ja auch eine Botschaft ist in dem Moment. Und dann mache ich ihn fertig. Aber auf sozialverträgliche Art und Weise, indem ich mich auf die Dinge konzentriere, um die es geht. Also es geht, ich werde nie einen Menschen beleidigen, sondern ich werde mich immer mit der Sache beschäftigen.
Wie macht man jemanden fertig auf sozialverträgliche Weise?
Ganz einfach, indem man vorher eine Beziehung zu ihm aufbaut. Das ist ja das Wesen der Pädagogik. Das Wesen der Pädagogik besteht darin, dass ich einen Menschen respektiere, dass ich eine Beziehung zu ihm aufbaue, dass ich versuche, ihm dabei zu helfen, besser zu werden, das Beste aus sich herauszuholen, dass ich ihm die Hand reiche, dass ich alles gebe, was ich als Pädagoge zu geben in der Lage bin. Wenn der Typ das dann oder die Schülerin das oder die Spieler, der Spieler das mit Füßen tritt, dann laufe ich zur Hochform auf und gebe meine Gefühle kund, rede darüber oder schreie darüber, was ich selbst empfinde oder was gerade, also um ein gutes Beispiel zu bringen, es gibt Spieler, die haben wir alle erlebt, zum Glück ist das weniger geworden im Laufe der Jahre, aber als ich noch Spieler war, dann war das auch noch vor 10 Jahren, da war das so gang und gäbe, dass hochbezahlte Spieler gedacht haben, naja, also ich verdiene zwar viel Geld, aber ich möchte ja trotzdem mal rausgehen und ich möchte rauchen können und ich möchte mich mir auch mal einen hinter die Binde gießen und dann gehe ich vielleicht auch mal steil und betrüge meine Frau oder meine Freundin. Ich habe auch Spieler vor der Nase sitzen gehabt, die mit unehelichen Kindern angekommen sind. By the way, was so passiert ist. Und ich glaube daran, dass du für alles, was du im Leben tust, positiv oder negativ, entsprechend, dass es eine entsprechende Reaktion gibt. Du wirst dafür belohnt oder bestraft. Ja. Und zwar immer doppelt und dreifach. Das ist das Schöne daran. Wenn du etwas Gutes tust, wirst du doppelt und dreifach belohnt. Wenn du etwas Schlechtes tust, wirst du doppelt und dreifach bestraft. Und wenn das ein Spieler tut, im negativen Sinne, dann wird nicht nur er bestraft, sondern wir als Mannschaft insgesamt. Das habe ich zigmal erlebt. Ein wichtiger Spieler, der ist permanent verletzt, läuft rum, tritt sämtliche Prinzipien und Regeln mit den Füßen und dann haue ich ihm dermaßen verbal vor die Fresse, dass er sich davon wirklich nicht erholt. Dann bin ich öfters ausgerastet bis zum Gehtnichtmehr. Aber auf der Basis von etwas, was vorher passiert ist. Ich werde nie einen Einfluss haben. Bei der Pädagogik geht es darum, Einfluss auf Menschen zu haben. Und ich werde nie Einfluss haben, wenn ich keine Beziehung zu jemandem habe. Und deswegen habe ich auch nie ein Problem bekommen, wenn ich jemanden so attackiert habe vor versammelter Mannschaft, weil ich im Recht bin und im Recht war und alles getan habe und er das mit Füßen getreten hat. Und dann hat er die Möglichkeit, das Verhalten umzustellen oder wir trennen uns von ihm. So einfach ist das. Und
was machen Sie mit Spielern, die Star-Allüren haben, die sagen, ich bin super, ich habe Millionen und ich bin toll?
Ja. Das kommt drauf an. Wenn der trotzdem für die Mannschaft arbeitet und kann ja auch mal sein, dass du jemanden hast, den du einfach brauchst, damit du, jeder weiß ja mittlerweile, wenn man mehr Tore schießt als der Gegner, hat man das Spiel gewonnen. Und wenn man dann jemanden hat, der diese Tore schießt, ansonsten aber, sagen wir mal, nicht so hoch motiviert ist, für die Mannschaft zu arbeiten, dann besprechen wir das vor der gesamten Mannschaft, auch wenn der Typ dabei ist.
Mhm. Und das wirkt.
Und dann sagen wir, akzeptiert ihr das? Ja. Das ist natürlich und dann nur auf so eine ehrliche Art und Weise geht das. Mhm. Aber in der Regel führt das zu einer Verhaltensänderung bei dem Typen. Mhm. Wenn ich stelle eine Atmosphäre her, wo alle mit im Boot sitzen. Ich stelle mich nicht einfach nur hin und sage, wir machen das und das und das. Kann ich machen, ich habe die Macht dazu. Weil ich ja die Leute dann aufstelle oder eben auch nicht. Aber ich glaube, dass die Motivation, etwas umzusetzen, viel größer ist, wenn ich am Entscheidungsprozess beteiligt war, wenn ich gefragt werde, wenn ich mich äußern darf und wenn ein Mitspieler zu mir sagt, ich finde es unmöglich, dass du nicht hilfst bei der Defensivarbeit, aber wenn du vorne 4 Tore schießt, dann werden wir für dich mitrennen und für dich mitlaufen. Mhm. Wenn ihr dann die Tore natürlich nicht schießt, dann hat er ein Problem. Und das führt im Grunde genommen oft, ich habe es immer wieder erlebt, wenn du so an die Sache rangehst, dann wirst du es nicht erleben, dass so ein Spieler, ich habe es jedenfalls nicht erlebt, dass so ein Spieler, der solche Allüren hat, dass der sagt, ja, ist mir alles scheißegal, es geht weiter so.
Weil Sie als Trainer ist doch ein Feuerstuhl. Man hört immer, wenn Mannschaften über eine längere Periode schlecht spielen, dann wird der Trainer ausgewechselt. Wie wird einem sowas gesagt als Trainer? Wie wird einem mitgeteilt, das war's dann?
Auf die unterschiedlichste Art und Weise kann einem das mitgeteilt werden. Es gibt auch Clubs, das habe ich jetzt auch schon erlebt, die haben eine SMS geschickt, irgendeinem Trainer. So, das sind dann die mit sehr großer Persönlichkeitsstruktur. Mit hoher sozialer Kompetenz.
Mhm. Aber wie wurde es Ihnen gesagt?
Also ich bin mal in einem Club gewesen, dann bin ich vor die Presse getreten, weil die sich nicht getraut haben, die Vollidioten. Und habe dann meine eigene Entlassung verkündet, weil die anderen nicht dazu in der Lage waren.
Die Frage, die sich ja gestellt oder die sich stellt, wenn man Ihr Leben betrachtet, Sie wurden mal als Linksaußen betitelt, politisch Linksaußen. Was in Ihrem Leben hat Sie eigentlich politisiert?
Also erstmal ist es so gewesen, dass ich in einem einfachen Elternhaus aufgewachsen bin in den 50er Jahren. Mein Vater war im Krieg und ist eigentlich sehr spät Vater geworden. Er ist 14 geboren und ich bin 53 geboren. also dann weiß man ungefähr 14, 53, da war er fast 40, wenn ich das richtig sehe. Und er hat den Krieg miterlebt und ist als gebrochener Mann aus dem Krieg zurückgekehrt, und zwar gesundheitlich und seelisch. Und darüber wurde viel geredet in der Familie. Er hat unglaubliche Dinge erlebt. Er war an der Westfront, er war in Stalingrad, ist einer der letzten da rausgekommen und hat dann überlebt, hat sich irgendwie durchgeschlagen, immer irgendwie dem Tod von der Schippe gesprungen. Also das war ein großes Thema bei uns in der Familie. Und die Familie meiner Mutter hat in Dresden gelebt, zu dem Zeitpunkt, als der Bombenangriff da war. Das heißt, die waren in Dresden, sind ausgebombt worden bei diesem Bombenangriff auf Dresden. So ein Buch lag immer bei uns im Wohnzimmer, das Dresden als noch stand und das Dresden, das zerstört war. Und meine Mutter war mittendrin als junge Frau. Ihr Vater ist ein halbes Jahr später an den Folgen der Rauchvergiftung gestorben. Den habe ich auch nie kennengelernt. Also das war alles ein Thema und darüber wurde viel geredet in der Familie. Und ich bin dann, das war für mich völlig klar, dass ich mit Krieg und all diesen Dingen nichts zu tun haben wollte. Irgendwann bin ich dann auch Kriegsdienstverweigerer geworden. Das war ja damals so, du konntest, heutzutage brauchst du gar nichts mehr machen, aber damals musstest du dich einer Gewissensprüfung unterziehen. Ich bin staatlich anerkannter Kriegsdienstverweigerer.
Kriegsdienstverweigerung heißt ja noch nicht, dass man sich politisch gleich links engagiert. Sie waren ja auch mal...
Ja, aber da geht es ja schon mal los. Ja. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Und dann war, ich war 15, 16, kann man sich ja ausrechnen, 68, war ich so 15, 16 Jahre alt, ja, ich war so ein bisschen auch ein unbeschriebenes Blatt. Meine Mutter ist früh gestorben, da war ich 11, 12 Jahre alt. Ich habe viel mit der Schule, über die Schule gelernt, über Bücher, über das, was ich erlebt habe. Die 68er Jahre kamen dann dazu, dann die antiautoritäre Erziehung, Summerhill, diese Bücher, das hat man alles verschlungen. Und so habe ich mich dann entwickelt. Und als ich dann nach Mönchengladbach ging, da kam das mit dem NATO-Doppelbeschluss als Spieler. Mhm. Dann habe ich meine Frau kennengelernt, die politisch auch sehr engagiert war im DGB. So hat sich das Ganze entwickelt, dass ich dann eben auch mal meine Popularität, wie man so schön sagte, dazu benutzt habe, mich für politische Dinge einzusetzen. Ja.
Aber nochmal zurück, das heißt, wenn man Sie erzählen hört, Sie sind jemand, der alleine durchkommen musste?
Ja, ich musste schon gucken, wie ich zurechtkomme. Das habe ich über Fußball und über Schule gemacht. Mhm. Ich bin irgendwann, keine Ahnung warum, ich konnte gut Fußball spielen. Das hat in meiner Familie eigentlich auch keinen interessiert. Mein Vater hat immer nur gesagt, du lässt dir die Knochen kaputt schlagen, was machst du denn da? So ein Blödsinn, willst du wieder Fußball spielen gehen? So auf ostwestfälisch platt. Und als ich dann mit dem ersten Gehaltscheck von Arminia Bielefeld nach Hause kam, hat er seine Meinung geringfügig geändert.
Sie haben sich ja auch mal eingeschrieben in einer Universität und wollten eigentlich Erziehungswissenschaften, haben Sie auch studiert.
Ja.
Aber wann war denn der Tag, wo Sie gesagt haben, nee, Fußball ist doch schöner, attraktiver oder was auch immer?
Ich habe immer wieder gedacht, jetzt musst du aber studieren. Und ich bin ja sogar so weit gegangen, dass ich mein Engagement bei Mönchengladbach nicht verlängert habe. Habe dann später nochmal angefangen, in Düsseldorf ein bisschen rumzustudieren. Aber irgendwann habe ich eingesehen, das klappt nicht. Studieren habe ich dann irgendwann mal sein gelassen, weil ich dann auf allgemeinen Rat meiner Familie und auch damals vom Präsidenten von Duisburg gesagt habe, okay, dann mache ich eine Trainerausbildung, das ist auch hochinteressant und dann kannst du auch mit jungen Menschen arbeiten. Dann habe ich das dran gegeben, habe mich aber immer mit Pädagogik, mit Psychologie, mit all dieser Literatur, Motivation, Führungsverhalten beschäftigt. Das hat mir den Ausgleich gegeben, denn darum ging es für mich eigentlich. Ich wollte Lehrer werden, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Dann habe ich gedacht, naja, dann musst du sie halt anders besser machen.
Was ist beim Fußball?
Beim Fußball und vielleicht auch ein bisschen sich politisch betätigen und etwas sagen und auch tun.
Wie ist das als Spieler, wenn man merkt, körperlich wird es problematisch?
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich eigentlich erst letztes Jahr damit abgefunden, dass ich nicht mehr zurückkehren werde in die Bundesliga. Applaus Also sagen wir mal, bis 45, 46, 47 war ich topfit. Mhm. Ich weiß noch, wie ich mit Jupp Heynckes nach Teneriffa gegangen bin. Da haben wir, das war 1995, da war ich 42 und hatte noch bis 38,5 gespielt. Hätte auch nicht aufhören müssen, weil ich mich topfit fühlte, aber ich habe gedacht, wenn ich Trainer werden will, musst du irgendwann mal anfangen, sonst macht es auch keinen Sinn. Und dann sind wir nach Teneriffa gegangen, wir haben Pavel Happal verpflichtet, vielleicht sagt das dem einen oder anderen noch was, der war Spieler von Bayer Leverkusen, den haben wir verpflichtet, habe ich mit Kalli verhandelt, Pavel Happal zu uns, erstes Training im Stadion, Eliodoro Rodriguez Lopez in Santa Cruz de Tenerife, wer ist nicht da? Pavel Happal verletzt. Dann hat der Jupp gesagt, jetzt spielst du mal mit für den Pavel in einer der beiden Mannschaften, auf dem Trainingsspiel war 10.000 Leute im Stadion, damit wir da 11 gegen 11 spielen konnten. Am anderen Tag stand in der Zeitung Pavel Happal mit einem überragenden Einstand. Richtig, richtig gut. Da habe ich dann gedacht, na, so schlecht hast du es nicht gemacht.
Geht noch, gut.
Ne? Genau, geht noch. Ja. Also ich will nur damit sagen, ich glaube, dass sich die Zeiten wirklich geändert haben und dass du heute... Es kommt immer darauf an, was für eine Konstitution du hast, wie du danach lebst und was du machst. Du kannst, ich glaube, dass das Wissen immer größer wird heutzutage und dass wir alle es selbst in der eigenen Hand haben, etwas dafür zu tun, dass unser körperlicher Verfall aufgehalten ist.
Was tun Sie, damit Ihr körperlicher Verfall, das sind Ihre Worte, aufgehalten wird?
Joggen. Ab und zu ein bisschen rumkicken. Wir haben ja eine Traditionsmannschaft in Borussia Mönchengladbach. Das war 10, 2, 11. Da war ich auch schon fast 60, 58 oder so. Und da bin ich 80, 90 Minuten gerannt wie ein Geisteskranker. Und auf der anderen Seite standen dann 35, 40-jährige alte Herren von anderen Mannschaften. Und da habe ich gesehen, meine Spielvision hat ein bisschen nachgelassen. Auch wenn ich ein Dribbling machen wollte. Es ist ja so, dass der Kopf altert ja nicht. Also ich habe sehr häufig die Situation gehabt, dass ich sage, so den und den, die drei, die spiele ich jetzt aus. Und auf einmal merke ich, am ersten bin ich vorbei, dann will ich den zweiten überholen, dann kommt der erste wieder und überholt mich auf der anderen Seite. Und dann musste ich das ein oder andere Mal zu meinem Leidwesen einsehen, dass die Vollidioten doch schon ein bisschen mehr Kraft haben als ich.
Haben Sie Angst, älter zu werden?
Angst?
Ja.
Also, ich muss sagen, dass ich das lange, lange Jahre gar nicht gemerkt habe, dass ich älter geworden bin.
Wann haben Sie es denn gemerkt?
Eigentlich noch gar nicht. Das, manchmal weiß ich auch gar nicht, wie alt ich genau bin. Muss ich zurückrechnen. So mit Geburtsdatum.
In Mathematik, ja viele,
Mathematik war ich ja gut.
Viele denken ja, sie haben das Alter nicht, was sie numerisch haben. Aber trotzdem, wie ist das mit der Angst?
Muss ich zum Glück sagen, 0,0. Ja. Denke ich keine Sekunde lang drüber nach. Und da bin ich froh drüber, weil ich glaube, dass das komplett kontraproduktiv ist. Ich meine, es ist klar, dass ich jetzt, wie ich es gesagt habe, ein bisschen lustig, dass ich jetzt eingesehen habe, ich werde nicht mehr zurückkehren in die Bundesliga.
Aber Sie haben gesagt, Sie könnten sich noch vorstellen, 10 Jahre noch Trainer zu sein. Das heißt, Sie könnten noch mit 70 auf der Trainerbank sitzen. Das geht?
10 Jahre? Dann wäre ich 75.
Ja, aber ich nehme mal das Mittelmaß, um Sie nicht zu schockieren.
Ja, also ich sag mal so, es gibt ja Kollegen, die krampfhaft den Alterungsprozess aufhalten wollen sich körperliche Leistungen abverlangen wollen bis zum Gehtnichtmehr. Die gibt es auch. Diesen Ehrgeiz habe ich nicht. Wenn man Profifußballer war, ich habe zum Glück keinerlei Operationen gehabt, bis auf diese Schnittmenge hier am Bein. Habe ich zum Glück nichts gehabt. Jetzt habe ich das Einzige, was ich habe, dadurch, dass ich so viel gelaufen bin. Ich war zwar nicht so ein guter Fußballer, aber ich bin unglaublich viel gelaufen. Habe ich jetzt Retropatellar, eine Chondropathia Patellae.
Wie spürt man sowas?
Das tut weh.
Im Knie, ja?
Genau, also auf der Rückseite der Patella, der Kniescheibe, einen leichten Knorpelschaden, mehr am rechten Knie. Was mich dann manchmal davon abhält, Fußball zu spielen, was ich eigentlich gerne tue. Aber also ich bin jetzt nicht mehr so ehrgeizig, dass ich jetzt alles durch Fahrrad fahren, joggen. Dazu wäre es gut, dass man noch mal 3, 4 Kilo abnimmt. Also wenn mir das auf die Nerven geht, dass ich zu viel Gewicht habe, dann sage ich zu meiner Frau, ich gehe jetzt joggen und ich komme erst wieder.
Ne? Da sind sie aber lange weg.
Genau. Aber das Problem ist, wenn du das mit dem Fahrrad machst, so viel kannst du gar nicht strampeln mit dem Fahrrad, dass der Puls mal irgendwie hochgeht. Ne? Da musst du den Mount Everest hochfahren.
Ich habe eine etwas merkwürdige Frage. Sie sind ja Fußballer und Fußballtrainer. Haben Sie eine Tätowierung?
Eine Tätowierung? Mhm. Noch nicht.
Wie erklären Sie sich, dass viele Spieler sich tätowieren?
Ja, da muss ich ehrlich gestehen, ich habe mich mit unglaublich vielen Themen bisher in meinem Leben beschäftigt. Mit diesem Thema noch nicht. Ich habe immer dafür plädiert, dass man tolerant ist, mhm, und habe diese Toleranz auch gerne in Anspruch genommen. Ich bin ja auch zu einem Zeitpunkt mit langen Haaren herumgelaufen, wo das noch als Zeichen von Renitenz, Aufsässigkeit, mhm, und ich weiß nicht, mit was das alles verbunden wurde. Mhm. Also ich habe dann irgendwann mal, als ich Profi wurde, hatte ich so eine Indianerfrisur. Die Haare gingen bis hier und ich habe die mit so einem Stirnband gebändigt.
Das war cool damals, ne?
Nee, das war mir, vielleicht am Ende des Abends werden Sie mich vielleicht verstehen, aber bisher haben Sie mich noch nicht so richtig verstanden. Mhm. Ich hatte nie die Absicht, cool sein zu wollen. Das war mir egal. Ich weiß nicht warum, ich habe mir einfach die Haare wachsen lassen. In dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, war ich der Einzige. Das war jetzt nicht so. Und wir haben auch wenig Fernsehen. Ich habe jetzt auch nicht gesehen, boah, die ganze Welt hat lange Haare. Mhm. Das habe ich einfach gemacht, weil es mir gefallen hat. Und irgendwann mal habe ich gar nicht gemerkt, dass ich dadurch ein Außenseiter wurde. Wie andere Leute mich gesehen haben. Aber ich war auch kein Außenseiter, weil ich, wie gesagt, über den Fußball und über die Schule mich irgendwie am Leben gehalten habe. Ich war einer der besten Fußballer in dem Dorf und alle haben gesagt, was ist das für ein toller Fußballer? Ich war in der Schule super, super gut und ich habe das gar nicht gemerkt. Es sei denn, wir sind dann mit unserem Dorfverein woanders hingefahren, wo sie mich nicht kannten. Und da wurde ich dann beschimpft als langhaariger Gammler oder so. Ne? Dann habe ich ihnen drei reingehauen, dann waren sie auch wieder ruhiger. Aber ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Mhm. Und ich glaube, das muss eigentlich unser Ziel sein. Das ist mein Ziel in der Erziehung, auch in der Anleitung von jungen Menschen, dass ich versuche, ihnen dabei zu helfen, ihren eigenen Weg zu finden. Das muss ja unsere Absicht sein, in der Erziehung einem Menschen dabei zu helfen, sich zu entwickeln. Und diese Tätowierungsgeschichte, deswegen habe ich mich so aufgeregt, als sie gesagt haben, sie wollten cool sein. Es sind zu viele Menschen, die cool sein wollen. Und wenn ich cool sein will, dann spiele ich eine Rolle. Mhm. Und bin nicht ich selbst. Und dazu gehören Klamotten, dazu gehören Tätowierungen. Keine Ahnung, aber vielleicht steckt auch irgendeine andere Überzeugung dahinter, die sich mir bisher noch nicht erschließt. Mhm. Vielleicht auch eine Art von Zettelwirtschaft, dass sie da sich etwas merken können und können dann während des Spiels kurz drauf gucken, wie war noch mal oder was muss ich einkaufen? Ich weiß es nicht. Mhm. Vielleicht.
Herr Lien, Sie sind ja ich habe Sie heute Abend so erlebt, als politischer Mensch, der den Sport auch nutzt, um in der Politik was zu verändern, zu bewirken. Sollten Fußballer mehr politisch Stellung beziehen?
Das ist eine Frage, die habe ich immer verneint, weil sie für mich falsch gestellt ist. Sollten Menschen mehr politisch Stellung beziehen, dann würde ich zustimmen.
Naja, aber ein Fußballer ist ja ein Vorbild, ein Idol. Wenn heute ein Fußballer sich zur Flüchtlingspolitik äußern würde, hätte das Wirkung?
Keine Ahnung. Ich habe das gemacht, weil ich mich aber auch äußern wollte. Und ich habe nie die Illusion gehabt, dass das, was ich jetzt denke, politisch oder sozial, dass das jetzt irgendetwas Besonderes ist. Mhm. Das habe ich gewusst. Ich habe zu Hunderten von anderen Menschen aufgeschaut, die viel mehr geleistet haben im politischen Bereich, im sozialen Bereich, als ich. Ich habe ihnen diesen Dingen nur eine Stimme gegeben, ja, ohne mir einzubilden, dass ich jetzt was Besonderes gemacht hätte. Irgendwann mal haben die Leute gemerkt, wenn irgendwas passiert ist, dann kann man den fragen, der sagt dann irgendwas. Und das habe ich dann gemacht. Dann habe ich meine Meinung gesagt. Und auf einmal habe ich, egal ob das damals
9/11,
ja. Dann war ich im, ich war beim Jauch. Mhm. Und das war eine unselige Diskussion. Die hat gar nicht begriffen, um was es ging. Ich habe dann meine Meinung gesagt. Am anderen Tag sind bei uns alle Dämme gebrochen. Dann habe ich, dann hatten wir, E-Mail ging, war gerade so angefangen. Dann hatten wir zwei Aktenordner voller E-Mails und zwei Kisten voller Briefe. Die habe ich alle im Aktenordner gestapelt. Und das waren unglaubliche Zuschriften von vielen, vielen Menschen. Ich habe nur das gesagt, was ich dachte. Mhm. Und habe damit aber vielen Leuten aus der Seele gesprochen und habe dann gemerkt, es macht Sinn, auch wenn du jetzt nicht so viel tust, aber du kannst deine Popularität dazu nutzen, Leuten eine Stimme zu geben, die, auf die sonst niemand hört. Ja. Und nichts anderes habe ich getan. Und das ist auch wichtig, weil viele Dinge werden halt überhört. Aber ich kann nicht den Fußballer überhöhen zu irgendeinem politischen Wesen. Das Ganze, das Gleiche kann ich bei Schauspielern machen, das kann ich bei Sängern machen, das kann ich bei allen anderen Sportarten auch machen. Das macht nur keiner. Mhm. Es kommt keiner her und sagt, ja, warum engagieren sich die Basketballer oder die Handballer nicht mehr? Klar, die Popularität bei Fußballern ist größer, aber da wird der Fußball überfrachtet mit irgendetwas, was er nicht leisten kann. Jeder Einzelne muss das selbst entscheiden. Und,
also, Sie meinen, der Fußball kann politisch nichts verändern?
Es muss, das Ganze muss eine Massenbewegung sein. Ich kann mich an die Spitze einer Bewegung stellen. Ich kann, so wie wir in der Friedensbewegung waren, bekannte Sportler, Zugpferde, viele bekannte Leute waren Zugpferde, aber die Wirkung von der Friedensbewegung bestand nicht darin, dass du 200 bekannte Leute hattest, sondern dass dann Millionen auf die Straße gegangen sind. Und wenn wir etwas verändern wollen, dann müssen wir alle das Bewusstsein bekommen, was wir wollen und was wir verändern wollen. Nur dann verändert sich etwas. Du kannst auf unsere Politiker kannst du nicht warten, dass sie von sich aus Dinge verändern. Das müssen wir schon selber machen.
Können Sie sich vorstellen, nochmal parteipolitisch in irgendeiner Partei aktiv zu werden?
Ja, ich werde öfters mal angesprochen. Letztens wieder bei einem Interview von einem NDR-Kollegen, der gesagt hat, Sie müssen sportpolitischer Sprecher werden. Ich sage, was soll ich denn da machen? Entweder werde ich Sportminister oder wir lassen es gleich. Mhm. Aber Sportminister...
In welcher Partei wäre der Minister?
Das ist mir völlig scheißegal. Also, ich rede natürlich jetzt nur von den demokratischen Parteien. Ne?
Kribbelt es manchmal bei Ihnen, politisch aktiv werden zu wollen?
Ich glaube, das ist ein großes Problem in unserer politischen Landschaft, besteht darin, ja, dass man Politiker-Dasein mit einer Karriere gleichsetzt. Etwas werden wollen, etwas eine Position. Ich glaube, dass das die Menschen im Laufe der Jahrzehnte abgestoßen hat, dass Leute Karriere machen wollen in der Politik. Für mich ist Politik, Politiker müssen Volksvertreter sein. Das heißt nicht, dass sie kein Geld verdienen sollen. Im Gegenteil, auch da muss man vorsichtig sein, wenn man das anschaut, was unsere Minister, was Politiker teilweise leisten, die durch die ganze Welt chatten und fast gar kein Privatleben mehr haben. Die sollen auch gut entlohnt werden dafür. Aber mich irritiert, wenn jemand Bundeskanzler war und ich gedacht habe, das ist jemand, der wirklich etwas verändern will und anschließend wird er zum Repräsentant der Großindustrie. Das irritiert mich und das irritiert mich auch bei anderen Politikern. Dann frage ich mich, wessen Interessen haben die jetzt die ganze Zeit vertreten? Und das stört mich an unserem politischen System. Und jetzt nochmal mit, ja gut, nach meiner Logik haben Sie völlig recht. Also mit 64, das ist ja kein Alter da. Wenn ich jetzt den Marsch durch die Institutionen antrete, dann könnte ich mit 74 vielleicht auf der Landesliste irgendeiner Partei, vielleicht auch als Parteiloser, vielleicht für den übernächsten Bundestag.
Parteiloser Sportminister würde Sie dann doch noch reizen?
Weil ich glaube, dass wir die Chancen, die der Sport bietet, nicht nur der Fußball, der Sport generell bietet in unserer Gesellschaft, ganz fahrlässig mit Füßen treten. Und dass viele Politiker sich nicht darüber im Klaren sind, was für Chancen der Sport bietet in der Erziehung von Kindern und Jugendlichen, in der Gesundheitserziehung, in der Vermittlung von Werten. auch im Einüben von Demokratie unglaublich viele Dinge, die man über Sportvereine, über Schulsport, Sport im Kindergarten, Sport in der Schule, Sport in den Vereinen, bis ins hohe Alter, kann ich über den Sport tausend Sachen transportieren. Und es gab jetzt auch Bestrebungen bei der GroKo, weil ich auch Leute kenne aus der SPD, die jetzt bei den Verhandlungen versucht haben, das herauszubrechen, diesen Sportteil, und das eigenständig zu machen. Aber irgendein langer, hagerer, weißhaariger Mann aus Süddeutschland hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt und wollte diesen Sportbereich im Heimatministerium belassen, damit er, falls Jogi Löw es wieder schafft, irgendeinen Titel mal zu holen, dann neben ihm stehen kann und sich feiern lassen kann. Das ist armselig und wird dem Sport nicht gerecht. Ich glaube, dass der Sport eine riesengroße Chance bietet, und das vergeben wird. Wenn du auf Dörfer gehst und schaust dir das an, wo ein soziales Leben noch funktioniert, da ist der Sportverein die Integrationsstelle überhaupt. Da lernen Kinder miteinander umgehen, da lernen sie sich durchzusetzen, da lernen sie Disziplin, da lernen sie Werte wie Toleranz, Verlässlichkeit, Treue. Und das müsste man pushen bis zum Gehtnichtmehr. Und auch die finanzielle Ausstattung der Vereine müsste eine andere sein. Das machen wir nicht. Das ist ein abendfüllendes Thema.
Gut, vielleicht ja mit dem Sportminister Lienen irgendwann einmal. Solch ein Abend hat ein sogenanntes Ritual zum Schluss, nämlich die Frage nach dem sogenannten Hätteschmerz. Dahinter verbirgt sich, Herr Lienen, was hätten Sie gerne in Ihrem Leben gemacht, aber Sie haben es nicht getan? Viele Männer sagen Klavier spielen.
Ja, also Instrument, ich liebe Musik und ich habe dann mal angefangen, ein bisschen auf der Gitarre rumzuklimpern, so, habe aber nie mir die Zeit genommen, mir es richtig beibringen zu lassen oder beizubringen. Das habe ich nicht gemacht, da habe ich nichts investiert, muss ich sagen, oder zu wenig investiert.
Jetzt kommt die positive Wendung. Was würden Sie denn noch fettgedruckt noch gerne machen?
Weitermachen.
Womit?
Ja, mit meinem Leben. Mhm. Mit allem. Ich kann nur sagen, jedes Lebensalter hat seine Zeit und seine Berechtigung für mich. Und ich möchte das nicht missen. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte jetzt auch nicht mehr so doof sein, wie ich mit 21 war. Also wenn ich jetzt zurückdenke, wie bescheuert ich war, ich genieße das Leben. Ich genieße das, was ich erlebt habe. Ich genieße die Menschen, die ich erlebt habe. Ich genieße das, dass ich das einordnen kann. Wenn ich etwas sehe, höre, lese. Wir überblicken Jahrzehnte. Wir haben Dinge erlebt und ich habe sie bewusst erlebt und habe mich mit Dingen beschäftigt. Ich genieße es, bei Quizduell vielen jungen Leuten komplett überlegen zu sein, weil die müssen nur raten und die Antwort, die sie da reingeben, aus der Erinnerung. Wie war das da? Die wissen gar nicht, um was es geht. Ich war dabei. Ich habe es erlebt. Und das genieße ich auch. Das einzig Störende wäre, wenn man sich gehen lässt. Und wenn man sich geistig nicht mehr betätigt, bis zum Gehtnichtmehr, wenn man sich körperlich nicht betätigt, wenn man nicht das ganze Wissen, was wir als Menschen angehäuft haben, was unsere Ernährung anbetrifft, nicht nutzt, um unseren Körper gesund zu halten, weil das gehört einfach dazu. Und wir unterschätzen komplett die Verbindung zwischen Körper und Geist. Der alte Römer hat schon gesagt, mens sana in corpore sano, ich habe das große Latrinum, das 5, 6 Jahre lang. So, also das heißt, für mich ist es ja erwiesen, dass du, dass deine geistige Leistung, deine Fähigkeit, ein gesundes, glückliches und vernünftiges Leben zu führen, auch mit gesunden körperlichen Funktionen zu tun hat. Das ist einfach so. Und deswegen sollten wir darauf achten. Und darum ärgere ich mich so, dass wir das in unserer Schule nicht hinkriegen, in unserer Erziehung nicht hinkriegen. Wenn ich zurückdenke, als ich in der Schule war, da hast du einen Dicken dabei gehabt. Der wurde dann gehänselt, weil er nicht Fußball spielen konnte, nicht laufen konnte. Heute könnte man ketzerisch sagen, es ist umgekehrt. Stimmt nicht ganz, aber manche Leute sagen, es ist umgekehrt. Früher hatten wir 5, 6, 7 Leute in der Klasse, die alle Top-Sportler waren, die rauf und runter gerannt sind. Und irgendeiner hat da so rumgehauen. Heute hat gar keiner mehr Bock. Und das ist schlimm, weil das eine unmittelbare Auswirkung auch auf die geistige Leistung, auf die geistige und auf die Persönlichkeitsentwicklung hat. Auch deswegen habe ich immer seit Jahren dafür plädiert, den Sport in der Schule zu pushen. Ich habe eine tägliche Sport- und Bewegungsstunde gefordert. Ich war mal im Zukunftsrat des Landes Nordrhein-Westfalen, das war Anfang der 2000er Jahre, im Zuge dieser Agenda 2010 wurde ein Zukunftsrat gegründet, wo von Ministerpräsident Clement und Bärbel Höhn, der Koalitionspartnerin von den Grünen, Umweltministerin. Und dann haben sie aus allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen Leute eingeladen. Und ich war das Feigenmäntelchen aus dem Sport. Ich war der Einzige aus dem Sport, die aus allen Bereichen, aus der Kirche, Jugendverbände, sogar Unternehmensberatung, diese Verrückten davon, ist egal. Und dann habe ich das Szenario entworfen, was der Sport für eine Rolle spielen kann, in der Entwicklung von Menschen und in der Schule. Ich habe mit Lehrern gesprochen, ich habe mit den Verbänden gesprochen, Deutsche Sportjugend, Sportjugend Nordrhein-Westfalen, was Sportlehrern gesprochen. Es ist völlig klar, dass du viel konzentrierter lernen kannst, wenn du dich auch bewegst, wenn du auch Sport treibst. Wenn du innerhalb der Schule meinetwegen diese tägliche Sport- und Bewegungsstunde habe ich gefordert, die man auch finanzieren könnte, indem du pensionierte Lehrer oder Ex-Sportler auf Honorarbasis einfliegen lässt. Und dann haben die Spaß daran, mit den Kindern und Jugendlichen was zu machen. Und das wird einfach nicht gemacht. Ich hatte vor kurzem einen Streit in Berlin mit dem de Maizière. Dem bin ich fast an die Gurgel gesprungen, so wie im Spieler. Hatte ich ausgeredet? Das ist das. Wollen Sie es unbedingt erleben, dass ich mal ausflippe? Mann!
Einigen wir uns auf Weitermachen. Einigen wir uns auf Weitermachen. Mit dem Leben meine ich Weitermachen.
Ach so, ich habe gedacht. Ja.
Vielen Dank, Herr Lienen, für diesen engagierten Abend. Dankeschön.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.